Willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute sprechen wir zum Anfang mal wieder über einen Trend. Trend ist eigentlich zu wenig gesagt, der nicht nur die Tech-Welt, sondern auch die Arbeitswelt umkrempelt. Klar, es geht um künstliche Intelligenz und das aktuelle Beispiel ist Klarna, der Zahlungsdienstleister aus Schweden. Die haben einen Einstellungsstopp verhängt, ein direktes Ergebnis der immer weiter voranschreitenden Integration von KI in die Geschäftsprozesse.
Ein Thema, das uns sicher alle betrifft. Nur wenn man zum Beispiel Klarna beschäftigt, rund 5.000 Mitarbeiter. Laut Unternehmensführung könnte diese Zahl im kommenden Jahr um bis zu 1.000 sinken. Ein massiver Umbruch und dementsprechend war der Aufschrei groß. Hören wir doch mal rein, was Geschäftsführer Sebastian Siemiatkowski gegenüber NTV als Begründung sagte.
Ich denke, dass man das Ganze von zwei Seiten betrachten muss, von einer Unternehmenssicht und einer Gesellschaftssicht. Was die Gesellschaft angeht, da bin ich besorgt und da habe ich auch bereits Politiker aufgefordert, darüber nachzudenken, was die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft sein könnten. Denn es bringt mehr Effizienz und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Arbeitsplatzverlust. Als Unternehmen ist es unser Hauptziel, den maximalen Wert für unsere Kunden zu den geringstmöglichen Kosten zu erzielen. Und wir sehen, dass wir mit KI besser und effizienter arbeiten und einen höheren Umsatz pro Mitarbeiter erzielen können. Und deswegen haben wir aufgehört, Mitarbeiter zu rekrutieren, weil wir sehen, dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, mehr und qualitativ hochwertigere Produkte mit weniger Mitarbeitern herzustellen. Quality products with less people going
forward. Er sagte auch noch, dass niemand aufgefordert werde zu gehen, aber die Fluktuation im Unternehmen liege zwischen 15% und 20% und es würden eben die gehen, durch KI ersetzt. Siemiatkowski betont auch, dass durch KI neue Arbeitsplätze entstehen könnten, aber er warnt eben auch gleichzeitig vor zu einfachen Antworten angesichts der gravierenden Veränderungen, die KI mit sich bringt.
Das Erste, was ich dachte, als ich die Meldung gelesen habe, die setzen doch sicher schon massiv KI und intelligente Algorithmen ein. In einem so technisierten Bereich wie Bezahlsysteme, wo gibt's denn da noch Bedarf? Wir haben auch ihn dazu befragt.
Der Punkt ist, man kriegt einfach generell mehr erledigt. Es ist nicht so, als würde da ein Bereich besonders herausstechen. Ein Beispiel, das ich geben kann, sind Übersetzungen. Wir haben viel weniger Bedarf an menschengemachten Übersetzungen als früher, als wir sonst zum Beispiel für unsere Produkte in Deutschland gebraucht haben. Es gibt also bestimmte Bereiche, aber das betrifft wirklich viele. Uns geht es als Unternehmen darum zu sagen, wir sollten in dieser Zeit einfach nicht zu viele Leute einstellen. Denn es ist klar, dass wir in Zukunft mit weniger Mitarbeitern mehr erreichen können.
Spannend ist auch seine Einschätzung zur Rolle Europas in der KI-Entwicklung. Europa müsse eine Führungsrolle übernehmen, sagt er, und da sei er auch bestimmt nicht der Einzige mit. Er fahre oft nach Brüssel, um das den Politikern klarzumachen.
Und auf Deutschland bezogen? Ja, da haben jüngst McKinsey-Experten festgestellt, dass wir ein solides Fundament haben, um zukünftig eine führende Rolle zu spielen. Nur an Kapital fehle es halt massiv. Und ich befürchte leider, die aktuelle Regierung oder die Regierung wird aktuell nicht allzu viel dazu beitragen können.
Tja, ohne Geld ist alles nichts oder so ähnlich. Wir beschäftigen uns jetzt in der Folge aber mit dem anderen Mega-Thema, das es so gibt, und zwar dem Klimawandel und was Technologie dagegen machen kann, vor allem im Bereich Strom, Solar, was es da alles so an Entwicklung gibt. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ich freue mich, wir haben eine Wiederholungstäterin zu Gast. Nennen wir es mal so, Sophia Rödiger. Hi Sophia, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Schön, dass ich wieder da sein darf. Freut mich, danke.
Unbedingt. Und das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her, deswegen bekommst du auch nochmal natürlich eine Vorstellung. Du warst unter anderem einige Jahre, genau genommen 7 Jahre und 6 Monate bei Daimler in verschiedenen Positionen, unter anderem als Lead Global Transformation. Das passt aber eigentlich ganz gut als Überschrift für so deine Berufswelt, würde ich sagen, vor allem das, was du so machst. Dann warst du Gründerin und CEO von Bloxmove. Das war auch damals der Anlass, warum wir uns getroffen und unterhalten hatten. Da ging es um Mobilität auf Blockchain-Basis, um eine Plattform. Wen das interessiert, gerne nochmal reinhören. Vielleicht quatschen wir gleich nochmal kurz darüber. Dann bist du noch Gründerin von Mountain Minds. Und eben vor allem seit August diesen Jahres Chief Marketing Officer bei 1,5 Grad. ist ja schon mal eine Menge. Jetzt vielleicht nochmal, warum der Move von Blocks Move zu 1,5 Grad? Vielleicht verbunden mit einem Satz, was war das nochmal, Blocks Move?
Genau, also ganz kurz zusammengefasst war Blocks Move oder ist immer noch eine Infrastrukturplattform sozusagen für alles oder die Momente, wo wir Fahrzeuge identifizieren, Ladesäulen identifizieren, Ladung identifizieren und Mobilitätsservices identifizieren. Also das war so dahinter der Grund, wenn es viele kleine Micropayments gibt, dann die Blockchain-Technologie zu nutzen, um sehr sicher, sehr schnell und hochautomatisiert Geräte, Kunden, Unternehmen zu identifizieren, um einfach Accounting-Prozesse zu optimieren. Und das ist auch genau der Move oder sozusagen auch die Überleitung, weil auch dort haben wir natürlich immer an Prozessen gearbeitet rund um Energiewende, also nämlich um E-Mobilität und Mobility-Services. Und deswegen ist es auch gar nicht so fern, dass ich jetzt bei 1,5 Grad weiter treibe und wirke, denn hier geht es ja auch um die Energiewende, nämlich um klimaneutrales Wohnen und Fortbewegen. Also auch hier steckt die Mobilität wieder mit drin. Wir sind nicht nur Energie- und Wärmeversorgung für Haushalt, sondern eben auch das ganze Thema Charging, also Ladung von E-Autos ist auch hier wieder ein großes Thema, aber da werden wir bestimmt nochmal jetzt drüber sprechen. Nur das genau ist der Move und auch der Zusammenhang. Also wenn du schon von Move und Bewegung sprichst, dann bewegt es mich eigentlich ja von Beginn an der Karriere immer rund um den Energiewandel und den Mobilitätswandel. Und genau da bin ich wieder.
Ich hätte trotzdem noch eine Frage zu Blockchain, weil da hatte ich letztens so eine Diskussion auf LinkedIn, dass Blockchain ist tot. Die Krypto-Szene ist tot. Ja gut, die sind alle im Knast, aber egal.
Passt.
Aber jetzt mal nur kurz ein kleiner Schlenker. Wir haben es lange nicht mehr gemacht, das Thema. Was ist mit der Blockchain-Technologie? Hat die Fuß gefasst und wir merken es nur nicht? Oder warten die auf den digitalen Euro? Oder was ist da gerade los?
Ja, zum Glück spreche ich nicht aus dem Knast. Also ich habe es aus der Zelle rausgeschafft sozusagen. Nein, also du hast auf jeden Fall einen Trend sozusagen jetzt auch gerade beschrieben, der in der Tat da ist. Es ist still geworden auf der medialen, ich würde sagen, Narrativebene. Das ist aber eigentlich immer genau das Zeichen, und das ist nämlich antizyklisch, genau das Zeichen, wo sich große Firmen, wenn es um das Bauen und Programmieren geht, in Position bringen. Also weiterhin investiert wird von großen Firmen, es wird weiter gebaut, nur eben viel stiller, fokussierter am Produkt. Das ist eigentlich immer ein gutes Momentum. Und deswegen glaube ich, da wird einiges kommen. Nur es hat sich hoch professionalisiert, würde ich sagen, und auch fokussiert. Also während vorher ja Blockchain irgendwie in allem drin steckte, gefühlt für Produkte, wo man halt wirklich nach Sinn und Zweck gefragt hat, wird sich das Ganze jetzt sehr stark auf Geld, also digitaler Euro als Schlagwort und so weiter, also Finanzierung und auf Identitäten fokussieren. Und ich denke, da werden wir schon mehr und mehr auch Anwendungsfälle sehen in den nächsten Jahren. Aber es wird eben einiges einfach verschwunden sein, bereinigt worden sein, was auch einfach viel Scam und vielleicht auch Nonsens war.
Also eher eine gesunde Entwicklung. Kommen wir doch dann mal zu 1,5 Grad. Die Geschichte ist ja ganz interessant. Wurde gegründet von dem ehemaligen Tesla-Deutschland-Chef, richtig?
Exakt. Und noch drei anderen. Wir haben vier Gründer, die im Gründungsboot saßen und sitzen. Und ja, jetzt schon 1700 Talente, die jeden Tag diese Vision weiter vorantreiben.
Es geht ja so ein bisschen um solar, nachhaltige Energieproduktion und das Ganze drumherum noch zusätzlich, muss man sagen, können wir gleich noch drüber reden. Aber ich meine, jetzt auf Solar einzusteigen, könnte man ja sagen, Mensch, die Welle war jetzt mal schon mal totgeritten und jetzt wird sie richtig hochskaliert. Ist das richtige Feld für ein Startup sozusagen, dann auch noch mitzumischen?
Ist es definitiv, ja. Der Erfolg zeigt, jetzt nach 2,5 Jahren und dann auch Unicorn-Stempel sozusagen, also diese 1 Milliarde Bewertung, die wir bekommen haben, die zeigt, dass es auf jeden Fall der richtige Plan und eigentlich jetzt auch wahrscheinlich erst das richtige Timing dazu gab. Also es ist ja immer so diese Schnittmenge aus Topic, Talent, Timing. Und wenn sich das überschneidet, dann kommst du halt auch wirklich voran an die Skalierung. Deswegen ja. Es ist aber wichtig, vielleicht nochmal zu ergänzen, deswegen gute Frage von dir. Wir machen ja weitaus mehr als nur Solar. Ja, also möchte ich nicht damit niemandem zu nahe treten, der sich auf Solar fokussiert hat. Aber es war von Beginn an ja auch klar, wenn du nur ein Solarunternehmen bleibst und jetzt mal sagst, du skalierst Solar ganz schnell, dann ist irgendwann Ende, weil jedes Dach hat ein Solarpanel drauf. Jetzt mal so platt gesprochen. Das heißt, es ist schon wichtig, sich weiter zu überlegen, was wird mit diesem Solar gemacht. Und deswegen verstehen wir uns viel eher als eine Plattform für Energietechnologie und haben natürlich am Ende die Meisterbetriebe vor Ort, die dann auch die Hardware, also das ist Solar, das ist aber auch eine Wärmepumpe, das ist eine Wallbox, das ist ein Speicher, bei dir zu Hause verbauen. Nur es ist eben weitaus mehr als nur ein PV-Modul oder nur Solar.
Sprich, was genau bietet ihr? Du sagst schon Plattform, sprich, ihr seid am Ende eine Plattform und habt dann ein Netzwerk von Unternehmen, die am Ende das anbieten, was du gerade schon so aufgezählt hast, von Wall bis Stromspeicher etc.
Genau, also du kannst so ein bisschen zusammenfassen in drei Schritten oder wir nennen ihn liebevoll den Masterplan mit drei Kapiteln, was wir sozusagen tun. Also Schritt Nummer eins war erstmal kommend aus dem Problem, dass wir ganz, ganz viele fragmentierte Kleinstbetriebe in Deutschland irgendwo haben, die ein bisschen aktiv sind im Bereich Solar oder ein bisschen in der Wärmepumpe, aber wenig Skalierung oder auch Synergieeffekt geschaffen wird und auch wenig Digitalisierung an der Stelle betrieben worden ist. Also jeder Standort hat irgendwie mit Zettelwirtschaft das Ganze gemanagt. Das heißt, wir sind nicht wirklich in eine schnelle Skalierung gekommen, die wir aber brauchen, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen. Das heißt, der erste Schritt war die vertikale Wertschöpfungskette von Handwerk, Produktion bis hin zum Endkunden und Endkunden zu Hause auch wirklich in eine Wertschöpfungskette zu bringen und diese zu digitalisieren. Ja, das haben wir in Schritt Nummer eins gemacht. Und das ist genau, wie du gerade gesagt hast, umfasst das eben von Solar bis Wärmepumpe bis Speicher erstmal all die verschiedenen Geräte. Wir haben eigene, aber wir arbeiten auch partneragnostisch mit vielen Unternehmen zusammen. Schritt Nummer zwei ist dann, da wird es deutlich, warum wir uns als Energietechnologie-Plattform verstehen. Schritt Nummer zwei ist die Intelligenz, die wir dem Ganzen einhauchen müssen. Weil wenn du nur ein PV-Modul auf dem Dach hast, dann ist das erstmal nett. Aber es wird erst richtig spannend und smart, wenn du dir deine Gesamtanlage zu Hause verbindest. Also wenn Solar mit Wärmepumpe spricht, mit auch noch dem Speicher und deinem E-Auto und der Ladeinfrastruktur. Weil du dann nämlich deinen Eigenverbrauch wirklich so optimierst, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt gerade auf deinen eigenproduzierten Strom greifst oder aber am Markt Strom zukaufst. Und erst dann wird das wirklich profitabel und wirklich intelligent und wir können wirklich 100% von Sonne und Wind leben. Ja, also das ist ein komplettes Umdenken, wie wir unsere Erzeugung oder unseren Verbrauch steuern in Zukunft. Und zwar folgt der Verbrauch in Zukunft der Erzeugung. Ja, also es ist viel Wind da, viel Sonne da. Jetzt müssen wir mehr verbrauchen und jetzt muss alles anspringen. Alle Speicher müssen vollgemacht werden. Und das wollen wir nicht selber steuern und uns einen Wecker stellen, sondern da brauchen wir Intelligenz. Und da ist auch Technologie dran, nämlich künstliche Intelligenz, die das für uns steuert. Und das ist eigentlich unser Herzstück, ne? Der Schritt Nummer zwei. Und Schritt Nummer drei ist die Version. Ich mache es kurz zu Ende jetzt, damit dieser Masterplan nochmal deutlich wird. Schritt Nummer drei ist dann, dass wir alle Haushalte miteinander vernetzen und wirklich so von so einer grünen Energiequelle sprechen, die von Wind und Sonne lebt. Heißt, alles am Ende sind kleine dezentrale Kraftwerke, so kann man sich's vorstellen, die zu einem großen Kundenkraftwerk zusammengeschaltet werden. Und das ist so das Neuartige, wie man da eben auch Dezentralität, ja, wir haben gerade über Blockchain geredet, da kommt so eine Dezentralität als Wert auch wieder rein, wie wir Dezentralität in Energieversorgung sozusagen denken. Ja, und das sind die drei Schritte, die uns ganz gut umschreiben, was wir hier ganzheitlich machen und denken.
Ja, ja, diese Idee ist ja nicht neu. Die Idee ist ja auch für Deutschland, hat man oder für Europa sich angedacht. Ist natürlich klar, dass das schwer ist. Habeck versucht es ja gerade. Und jeder, der die Schlagzeilen letztens gelesen hat bei Bild, der Habeck will uns den Strom abdrehen. Dahinter steckt ja auch die Idee, die ihr habt. Das heißt, ihr braucht direkten Zugriff auf die Geräte der User, der Kunden, auf den Stromspeicher, auf die Wärmepumpe, um dann zu entscheiden, wir haben jetzt besonders viel Energie, ihr kriegt den jetzt geschenkt für einen Cent und dann geht die Wärmepumpe an und produziert warm Wasser für heute Abend zum Duschen und so. Nichts anderes, sagt ja der Habeck-Plan auch und hat die Energiewirtschaft ja auch vor, dass sämtliche Verbraucher, Elektroautos, alles in ein quasi ein digitales, vollautomatisiertes Netz ergeben, wo quasi der Strom quasi rumfährt als Speicher und wenn er gebraucht wird, ruft man uns ab. Also ihr wollt es privat als Privatunternehmen machen, der Staat will es gesamtwirtschaftlich denken. Passt das dann irgendwann zusammen?
Das passt auf jeden Fall gut zusammen, weil diese dezentrale sozusagen, dezentrale Quellen, die wir nutzen und brauchen, davon braucht es ja ganz viele. Ne? Und es widerspricht sich überhaupt nicht. Also wir brauchen genauso Regierung und Regulierung und Realisierung von deren Seiten, um das Ganze ganzheitlich am Ende zu denken. Wo wir ja ansetzen, ist vor allem der Privathaushalt. Mhm. Na, bestenfalls hast du ein Haus, was du selber besitzt. über das du entscheidest, ja, weil da sind wir am schnellsten und am wirksamsten. Und trotzdem braucht es ja auch noch einen Staat und auch Stadtwerke und Co., die das Ganze auch in Städten denken, die das für Mietswohnungen denken. Also es muss gemeinsam an diesem Strang gezogen werden. Deswegen ist es überhaupt kein Widerspruch, sondern eher eine Gemeinsamkeit, wie wir es angehen, um die Infrastruktur dafür zu legen. Und da sehen wir, das ist das Positive, da sehen wir im Ausland, die Schweden machen das schon lange, selbst Italien ist da sehr weit, was da intelligente Infrastruktur angeht. Wir sehen, es funktioniert. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir haben nur sehr lange die Stellweichen entweder nicht gestellt, missachtet oder überreguliert in Deutschland und sind deswegen ganz weit hinten, was diese Dynamik oder auch diese Dezentralisierung angeht, von der wir gerade sprachen, in der Energieversorgung.
Die Technik haben wir ja auch noch nicht.
Die war eigentlich schon ziemlich lange bereit, doch.
Ja, die war vorrätig, aber Deutschland ist ja, die Haushalte sind nicht digitalisiert, wir haben keine digitalen Stromzähler, hat man letztens erst das Gespräch.
Exakt.
Wir haben kaum Wärmepumpen im Endeffekt, Solar ist auch noch sehr dünn, also es fehlt ja quasi an all den Zutaten, die man bräuchte dafür, oder?
Wie du sagst, exakt, ich würde es genauso trennen, also die Technologie ist da die ganze Zeit. Wir haben sie nur noch nicht installiert, verbaut und in die Nutzung gebracht. Ja. Da bin ich völlig bei dir. Und du hast gerade das Schlagwort gebracht, über was ihr schon gesprochen habt, der intelligente Zähler. Das ist die Eintrittskarte, damit überhaupt eine Dynamik und eine Taktung nach Wind und Sonne, also nach dem Rhythmus von der Natur quasi, erst möglich ist. Ne? Wenn wir nicht im Stundentakt oder sogar noch kürzer irgendwann in 15-Minuten-Takt abrechnen können, sondern du schickst einmal im Jahr deinen Zählerstand durch, dann brauchen wir nicht mit Dynamik anzufangen. Ganz genau.
Ja. Ja, du hast eben schon gesagt, für euch ist es am einfachsten, wenn jemand ein Haus hat und selber bestimmen kann, weil ich habe eben auch schon wieder gedacht, ich wohne in einer Mietswohnung, ja, brauche ich eigentlich bei euch gar nicht anklopfen kommen, oder?
Wir arbeiten dran, weil richtig die Vision natürlich ist, jeden und jede zu befähigen, klimaneutral zu wohnen und auch sich fortzubewegen, aber ganz genau zum aktuellen Zeitpunkt starten wir vor allem eben in einem Haus, ja, wo wir gerne auch das Gesamtsystem der Energie betrachten, also wirklich mit Wärme, mit Energie, sprich über Solar und Co. und auch einem Energiemanager, der heißt bei uns Heartbeat, um das Ganze auch zu steuern, ganz genau. Und das ist dann das Optimum, wenn du diese Anlage hast, dich dann mit dem Strommarkt zu vernetzen. Ja, das ist jetzt der Schritt, der schon geht. Dann wird es dynamisch, was deinen Stromtarif angeht. Und der nächste Schritt ist dann, also die nächste Episode, die wir schon in Schweden oder in anderen Ländern sehen, ist dann die Vernetzung wirklich mit dem Energienetz, ja, um das zu balancieren. Da braucht es aber noch einiges, bis wir da jetzt in Deutschland vorangehen. Und ihr habt gerade den intelligenten Zähler genannt. Und für Mietparteien, also wir sind immer besser, dass wir auch Mehrfamilienhäuser machen, denken, umsetzen, Quartiere umsetzen. Aber ich bin bei dir, gerade so die Mietswohnungen in der Innenstadt, da braucht es noch ein bisschen was anderes. Wir hoffen, dass wir unseren dynamischen Stromtarif da nächstes Jahr dann auch so gegen Ende nächsten Jahres, aber dann wirklich auch jedem anbieten können.
Mhm. Wer unseren Podcast öfter hört, kann sich vorstellen, welche Frage ich jetzt stelle. Ich wohne in einer Reihenhaussiedlung.
Ja,
wir hatten schon zu Gast Termondo Pauster. Endpal hat man noch nicht zu Gast, aber darüber kann ich erzählen, dass ich passe nicht in diese Skalierungseffekte als Reihenhaus-Mittelhaus. Tja, bietest du für Endpal nicht genug Dachfläche. Für Termondo Pauster wohne ich auch nicht günstig, weil die Wärmepumpe nicht mitten zwischen zwei Reihenhäusern hingestellt werden darf, bisher jedenfalls. Bei Tibber fehlt mir der digitale Stromzähler. Passe ich denn in eure Skalierungseffekte?
Auch nur, wenn wir es sozusagen jetzt gemeinsam angehen und denken und dir den Zähler zum Beispiel mit verbauen. Bei den brauchst du schon, aber wir verbauen ihn. Ja, also,
ihr dürft ihn verbauen?
Ja, genau.
Okay,
wir haben sogar in unserer schönen Aubergine-Farbe in Lila haben wir ihn schön designt, dass er auch noch gut aussieht im Keller. Und ohne Spaß, also das ist nämlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Und ich sprach ja gerade davon, dass uns immer wichtig ist, dass wir die Wertschöpfungskette mitbestimmen und nicht zu sehr abhängig sind von anderen drumherum. Deswegen haben wir das so mit ins Portfolio aufgenommen, dass unsere Installateure, unsere Meisterbetriebe, wenn sie zu dir kommen und verbauen, auch den Zähler mit installieren, sogar ohne Mehrkosten.
Das ist gut.
Vielleicht hast du gerade einen neuen Kunden gewonnen. Wer
weiß. Ja, vielleicht, genau. Und natürlich, und das ist auch das Gute, wo ich wirklich hinterstehe, wir schneidern dir die Lösung wirklich auf dein Leib des Hauses sozusagen. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also wir arbeiten da modular und eben wirklich maßgeschneidert, weil richtig, es gibt für die wenigsten vertrauten Nester gibt es wirklich die Stangenware. Du kannst nicht bei H&M kaufen und es ist einfach one fits all. Und deswegen ist es manchmal natürlich etwas, wo Beratung und dann auch Planung ein bisschen aufwendiger ist, auch etwas Zeit kostet und natürlich auch, wenn wir über Kosten reden, dann auch etwas kosten darf, muss. Aber es ist natürlich eine Investition für auch die nächsten 30 Jahre. Und ich finde, fürs wichtigste Eigenheim ist es das auch wert.
Ihr sprecht ja auch immer von einer Bewegung auch, ne, glaube ich. Wie ist das mit euren Partnern, die ihr dann, die Installateure, Meisterbetriebe etc.? Ist das da schwer, Akquise zu betreiben? Wie genau funktioniert das oder rennen die euch die Bude ein? Oder müsst ihr das erstmal erklären, weil nicht jeder Handwerksbetrieb ist vielleicht schon so weit vielleicht im Denken oder ist es eben doch durch die letzten Jahre, je nachdem. Klär uns auf.
Ja, da hast du, triffst einen wichtigen Punkt, wie wichtig eben und essentiell das ganze Handwerk hier an der Stelle ist für die Umsetzung. Und was wir machen, was ganz entscheidend ist, wir suchen uns die Größten im Markt, also die schon Expertise haben, die auch schon ein paar Jahre das Ganze irgendwo schon tun und aufgebaut haben und die den Unternehmergeist haben. Und das ist ganz wichtig. Das sind alles Unternehmer, die da an der Spitze dann sitzen und sagen, hey, ich möchte skalieren und ich sehe, mit euch geht das aufgrund von, wir haben eine frische Marke, ja, die das Ganze so auflädt, dass ich junges Talent auch anziehe und das Ganze attraktiv wird, auch irgendwie als Solateur zu arbeiten oder AC-DC-Montage. Und das muss eben erstmal an erster Stelle gesichert sein, dass man das Talent überhaupt findet und dann auch Lust hat, eben aufgrund der Prozesse, die man digitalisiert, verschlankt, auch wirklich in eine Skalierung zu kommen. Und da haben wir großartige Beispiele, wie irgendwie in Göttingen oder in Rosenheim, wo ein Kleinstbetrieb saß mit 30 Leuten und die sind jetzt auf 130 gewachsen. Und das natürlich, das gibt uns dann so ein bisschen auch den Beweis, wenn wir das gemeinsam umsetzen und auch die Liste abarbeiten, dann hat das einen richtigen Erfolg und auch einen Push für die Region. Ja, das ist ja schön. Wir bringen ja dann auch Arbeitsplatz und Innovationskraft in Regionen, wo sonst vielleicht nicht so viel andere Arbeitgeber oder auch Optionen sitzen und halten dort dann auch die Talente vor Ort. Und da sind wir sehr stolz drauf. Also deswegen, uns fällt es gerade überhaupt nicht schwer. Und ganz im Gegenteil, wir selektieren ja wirklich auch die, wo wir spüren, da möchte jemand wachsen. Ja, wir machen nicht sowas wie im Sinne von, oh, dein Betrieb läuft nicht mehr, jetzt verkaufe ich mal schnell an 1,5 Grad. Das ist genau eben nicht der Ansatz, sondern die Unternehmer vor Ort werden Teil der Gruppe. Deswegen verstehen wir uns auch als Unternehmensgruppe und sind deswegen auch mit motiviert, dass die Unternehmensgruppe wächst und auch die Ziele erreicht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Clou darin, der es sehr erfolgreich macht, dass wir auch eine Interessenabstimmung und damit auch eine Synchronisation haben.
Also sprich, die haben dann auch ein Rebranding. Auf der Webseite steht dann, keine Ahnung, Betrieb Schmidt mit Powered by 1,5 Grad oder wie sieht das dann aus?
Die meisten übernehmen sogar, und da haben wir einen 90-Tage-Plan sozusagen, übernehmen dann auch wirklich die Marke. Uns ist ganz wichtig, dass wir mit einer Marke im Sinne von One Brand auftreten, wirklich weltweit. Wir haben ja schon Standorte bis nach Australien und das ist ganz wichtig, dass wir da dann auch eine Wiedererkennung haben. Ja, weil ich habe euch ja gerade gesagt, unser Ziel ist, jetzt habe ich das gerade auch im Flachs gesagt, mit der Aubergine, mit dieser lilanen Farbe. Warum wir das machen, hat eigentlich zwei Gründe. Es soll eine modern aufgeladene, frische Marke werden die oder sein und auch bleiben, die einfach Lust macht, bei sowas wie Energiewende mitzuwirken, ja, Teil davon zu sein. Und eben jetzt nicht alles einfach nur grün, immer mit dann den Grünen politisch zu verankern oder mit einem sauberen Strom, Ökostrom, sondern es soll bewusst einfach frisch, kräftig, auffällig sein. Und diese Marke nutzen die auch, also die machen ein Rebranding dann nach 90 Tagen. Und richtig, dann heißt es auch wirklich 1,5 Grad Friedrich zum Beispiel im Süden unten oder Kolbermoor, Rosenheim in Bayern. Und so geht's weiter. Also so nennen die sich dann auch um und haben den Standort dann noch weiterhin drin, weil da ist uns wichtig, dass auch das lokal Vernetzte bleibt, aber eben mit 1,5 im Namen.
Das hört sich alles ganz toll an. Was steht euch denn im Weg? Also es wäre jetzt das erste Mal, dass jemand hier sagt, nicht, dass hier die Bürokratie und das alles ist alles ganz schlimm. Normalerweise, also ich glaube nicht, dass du jetzt sagst, alles toll ist, aber die ganze Regionalität, die verschiedenen Bestimmungen, die verschiedenen Förderprogramme, das kann man ja wahrscheinlich nicht alles digitalisieren. Oder wie steht es da bei euch? Wo arbeitet der mit anderen noch zusammen? Wie macht ihr das?
Ich würde sagen, du hast es eigentlich gerade schon auf einen Punkt formuliert, wenn du fragst, was steht uns im Weg. Also das eine haben wir vorhin kurz gerissen. Das ist das Thema, dass wir infrastrukturell extrem schnell nachholen müssen. Ja, also wir haben den Smart Meter jetzt mehrfach angesprochen. Das ist mein großer Wunsch, dass das nächstes Jahr, hoffentlich Ende nächsten Jahres, nicht mehr ein Thema ist. Also wir brauchen den dringend jetzt, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, das hast du gerade so aufgezählt in der Liste mit Förderung hier, Subvention da, Chaos, auch mediales Chaos, ja, Überforderung dann auch beim Endkunden, Endkundin, also Bürger und Bürgerinnen. Und das ist ein Riesenthema, was uns im Weg steht. Es wird immer wieder ein Tropfen auf den heißen Stein gegossen, ja, wie jetzt so eine Förderung rund um Wallbox und E-Mobilität, die dann mal für einen halben Tag kurz irgendwie aktiv war und dann zusammengebrochen ist. Und das ist ein Riesenchaos, weil damit verfälschen wir jedes Mal den normal entwickelnden Markt. Und für Akteure wie uns, die können sich auf nichts, wir können uns auf nichts einstellen. Ja, dann warten wieder alle, auf Förderung kommt, keiner möchte mehr entscheiden, sagt, ich warte lieber auf diese Förderung, dann bricht aber alles zusammen. Das ist für unsere Vertriebler vor Ort ein riesen Chaos, weil die sich darauf einstellen, dann kommt es doch nicht, dann ist wieder ein Run für eine Woche und dann kommt wieder gar nichts, weil alle auf Schockstarre und wir warten. Also dieses Hin und Her gerade am Fördermarkt, würde ich es mal nennen, macht es uns echt schwer, weil wir haben ja jetzt sind wir 2,5 Jahre aktiv, wir haben eigentlich bisher nicht einmal kurz mal durchatmen können und sich mal ein Jahr lang vielleicht wenigstens einen normal entwickelnden Markt beobachten können. Und das ist natürlich super schwer für alle Akteure. Und ihr habt es gerade schon von gesagt, viele brechen zusammen, weil sie eben aufgrund von fehlender Netzwerkkraft oder Größe das überhaupt nicht aushalten können. Und die gehen leider jetzt unter, sterben oder müssen Leute entlassen. Das sieht man ja gerade ganz viel. Und das ist natürlich extrem traurig für diese ganze Entwicklung, weil eigentlich brauchen wir jedes Talent und vor allem das beste Talent gerade, um die Geschwindigkeit auf der Straße zu halten. Mhm. Also das ist ein Riesenthema. Und wenn wir einen großen Wunsch äußern dürften, dann ist es wirklich gerade einfach mal ein bisschen Ruhe da reinkehren zu lassen und nicht auch die Bürger, Bürgerinnen da ständig mit Dingen zu verwirren. Ich würde, wenn ich nicht in der Szene arbeiten würde, würde ich auch nicht mitkommen. Ja, wenn ich eigentlich sonst tagtäglich, keine Ahnung, Zahnärztin einen anderen Fokus habe, dann würde mir das Angst machen, weil ich bleibe ja dann auf Zeitungsartikel, ja, Schlagzeilenniveau und da würde ich nur noch verwirrt sein gerade. Und das ist in meinen Augen ein Riesenthema. Und wenn wir jetzt gerade Schlagzeilen und Zeitungen nennen, dann ist es halt, dazu kommt noch dieses sehr negativ aufgeladene Narrativ rund um den Klimawandel. Wir haben, du hast vorhin auch schon sowas wie Heizung genannt, Klima, Diktator Habeck und so weiter. Mit solchen Schlagzeilen verschrecken wir, machen wir Angst. Und was ist dann die Haltung psychologisch? Lieber Ablehnung und Zynismus, weil dann grenze ich mich davon lieber ab, weil ich kann ja eh nichts tun. Ja? Ich meine, die kommen ja da selber nicht mal klar, so ungefähr. Und das ist in meinen Augen ein Riesenfehler, anstatt dass wir helfen, zu übersetzen, was kannst du im Kleinen machen, ja, auch du in der Mietswohnung, das wäre eher ein guter Dialog, den wir führen und eine Aufklärung, eine Bildungskampagne, statt, ja, wie gesagt, das, was da gerade passiert.
Ja, das bräuchte es natürlich in vielen Bereichen. Läuft das jetzt auch speziell dieses positive Narrativ, läuft das in anderen Ländern besser, dass es, sag ich mal, technologisch hier und da besser ausgenutzt wird? Das erahnen wir ja schon. Läuft dann das Narrativ auch besser?
Wieder bestes Beispiel, wenn wir in die Nordics hochgucken oder auch in Richtung der Niederlande, die haben schon sehr früh in Bildung, in Schulen geht schon sehr früh los mit einem Weltbewusstsein, Umweltbewusstsein, mit Bildungsprogrammen, die das ganze Thema erneuerbare Energien mit drin haben. Also da schon länger. Also klar sieht man jetzt mehr und mehr, dass das auch hier nachzieht, aber einfach, wenn wir mal gucken, gibt es schon Jahrzehnte in anderen Ländern. Dänemark ist da auch sehr weit. Und die haben ja schon sehr früh auch in Fernwärmenetze, in Infrastruktur an der Stelle investiert und natürlich das Ganze auch medial aufgeladen. Also Bürger, Bürgerinnen sind da sehr weit gebildet, was das ganze Thema Leben mit Wind und Sonne angeht, während bei uns das ja bisher gar kein Thema war. Also man hat ja, wie gesagt, man hat vielleicht 15 Jahre den gleichen Stromanbieter gehabt, ja, und dann halt, wie ihr es auch gerade schon gesagt habt, einmal im Jahr hat man seinen Zählerstand irgendwie per Post irgendwo hingeschickt. Das war unsere Vorstellung von Strom, ja. Und jetzt haben wir Glück. Mhm. Es war immer sehr stabil. Wir mussten uns da auch nie mit auseinandersetzen. Aber deswegen wurde auch nie im Sinne der Bildung da etwas so wirklich vorangetrieben. Und ich glaube, das ist jetzt ein Missstand, den wir auf jeden Fall aufholen dürfen. Und da ist uns auch ganz wichtig, jetzt, ihr habt es schon gesagt, ich darf mich mit den Themen Marketing hier beschäftigen. Das ist ein ganz entscheidendes Element, was wir groß schreiben, dass wir wirklich aufklären und zum Dialog einladen.
Ja, ich finde das auch mal unsäglich, wenn immer diese Schlagzeilen, Deutschland kann sich nicht mehr mit Strom versorgen, Dunkelflaute, wir importieren zu viel Strom. Ach, ich muss immer wieder sagen, der Strommarkt ist ein europäischer, anders geht der gar nicht mehr. Muss man immer wieder dazu sagen, diese nationalen Sichtweisen sind so unsinnig wie ein Kropf, das passt überhaupt nicht. Ne? Das wird ja immer wieder aussehen, auch Bild-Zeitung, alle machen ja diese Schlagzeilen.
Da sagst du was und es ist halt wirklich hochgradig gefährlich in einem Markt wie gerade, weil wir es vorantreiben müssen. Es gibt gar keine Alternative an der Stelle und lieber Schlagzeilen zu bringen, wo man Lust drauf oder wirklich Lust hat, Teil davon zu sein, fast ein FOMO zu kreieren. Sowas sollten wir eher tun. Natürlich mit wirklich Faktenlage und Bildung, das ist wichtig, nicht einfach nur ein Hype. Ja, das ist auch gefährlich, wie wir es ja vorhin auch mit Themen wie rund um Blockchain hatten. Mhm. Aber das fehlt mir, ja, das so aufzuladen. Und wir haben eh schon so in unserer Kultur, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft ist in Deutschland eh schon so ein Thema, dass wir sehr stark problemfixiert sind. Ja, in allem immer die Probleme sehen und erstmal die riesengroßen Schwierigkeiten. Und das bei dem Thema finde ich hochgradig gefährlich. Ja, und wir sehen es ja aber auch in anderen. Ihr redet ja viel auch über Tech in anderen Themen. Das ganze Thema rund um künstliche Intelligenz, da hat man auch gesehen letztes Jahr, was da für Dialoge gestartet sind. Und ich glaube, ich habe gerade einen Artikel gelesen, 23 war das Jahr geprägt von Stillstand und der wenigsten Innovationskraft, weil wir so gerade in Schockstarre gefühlt sind. Und da hilft natürlich sowas wie dann, und ich finde, da haben einfach Medienhäuser echt einen sozialen Auftrag und eine Verantwortung. Und der wird da in meinen Augen gerade überhaupt nicht wahrgenommen.
Mhm. Hört man, dass du auch, glaube ich, Business-Psychologin bist, ne?
Das gibt's ja.
Ja, doch, das gibt's auch. Aber wo du schon sagst, wir sind auch ein Tech-Podcast, kommen wir doch noch mal ganz kurz da zurück. Künstliche Intelligenz spielt bei euch auch eine Rolle. Ihr sprecht über Energiemanagement, über die Vernetzung von allen möglichen Stakeholdern, dann Haushalten etc. Was heißt das dann für mich konkret? Habe ich dann am Ende auch eine App und sehe dann genau, was läuft und inwieweit kann ich das dann noch steuern, wenn das smarte System vielleicht sagt, oh, jetzt gerade aber nicht so günstig, aber ich muss jetzt dringend waschen.
Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, die Benutzeroberfläche. Also richtig, wir haben die 1,5 Grad Heartbeat-App und Heartbeat ist, wie ich vorhin kurz angerissen habe, unser Energiemanagementsystem. Also kleines, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Apple TV, großes Gerät. Das ist so ein kleiner Computer quasi mit Algorithmen, mit Code und eben dieser künstlichen Intelligenz. Also wir nennen es auch so ein bisschen unser Herzstück deswegen, weil es bei dir zu Hause im ersten Schritt die Infrastruktur vernetzt, also die Wärmepumpe mit dem Solar, mit dem Speicher, mit der Wallbox vernetzt, sodass alles miteinander kommunizieren kann. Und wir jetzt erstmal im ersten Schritt, ganz wichtig zu verstehen, bei dir zu Hause dein Energiesystem optimieren können. Also sagen können, jetzt ist gerade besser, deinen eigenproduzierten Strom zu nutzen oder jetzt ist es besser, gerade mal gar nichts zu nutzen. Das sind so die Dinge, die Empfehlungen, die dir dann eben auf der App auch ausgespielt werden. So ein bisschen wie ein Energieassistent. Und dann schafft es Heartbeat, dich eben auch noch mit dem externen Strommarkt zu vernetzen. Also es gibt eine Leipziger Strombörse, da handelt man Strom, ja, kauft auch wieder in verschiedenen Taktungen Strom ein. Und das ist genau das, was Heartbeat jetzt auch hier wieder automatisiert für dich tut. Weil es gibt nämlich Momente und Zeitfenster, und das ist ganz wichtig zu verstehen, immer wenn viel Erneuerbare im System sind, also viel Windkraft, viel Sonnenenergie, dann sinkt der Strompreis und fällt sogar manchmal ins Negative. Und genau in diesen Zeitfenstern kaufen wir Strom für dich ein, also Heartbeat. Ja, und das passiert automatisiert, weil das ist zum Beispiel auch manchmal nachts um 4 Uhr. Dann willst du ja jetzt nicht den Wecker stellen und dein Auto gerade jetzt laden, sondern das macht eben die Steuerung dann im Heartbeat. Und du siehst das alles in deiner App, was dort passiert. Und das ist genau der Punkt. Du kannst es natürlich auch stoppen und sagen, nö, ich möchte selber manuell das Ganze tun. Nur dann hast du auch einfach nicht den Mehrwert davon, dass du wirklich davon profitierst, zu den besten Zeiten einzukaufen. Und das können wir versichern, da ist die KI inzwischen so gut, dass sie auch wirklich dann kauft oder eben nutzt, von deinem Dach zum Beispiel nutzt, wenn es immer der günstigste und der sauberste Moment ist. Und das wird möglich durch KI. Ne? Mhm. Das ist das Neuartige daran, was jetzt eben den Schritt erreicht hat, dass wir Technologie hier nutzen können, um wirklich die Steuerung so zu optimieren, dass es komplett mit Wind- und Sonnenenergie funktioniert.
Es sei denn, der Speicher ist voll, dann kann mir das alles nichts mehr helfen. Weil ich dann ja nichts habe, wo ich es hinpacken kann. Ich kann es ja nicht mit der Schaufel im Keller schaufeln, den Strom. Ne? Ich habe nämlich letztens auch festgestellt, ich hatte mir auch mal zwei Solarzellen gebastelt und das alles so installiert und dann meinen Kühlschrank und Tiefkühlschrank damit betrieben, so Inhouse-Insellösung. Und dann festgestellt, ja, die Dinger sind ja nicht permanent an. Der Kühlschrank verbraucht ja nicht immer Strom. Der verbraucht ja nur immer mal Strom, wenn er mal wieder kühlen muss. Und das stellt einen dann doch vor Herausforderung, das so zu steuern, dass das immer irgendwie funktioniert, ne? Das ist dann die hohe Kunst. Genau das macht dann euer Gerät dann.
Exakt. Und es gibt ja die verschiedenen Mechanismen. Es gibt ja auch noch wieder ein Einspeisen sozusagen, ne? Oder eben am Ende muss man auch sagen, wenn du die Speicher voll hast, ist immerhin schon mal besser, als zu teuren Preisen am Markt dann einfach Strom zu beziehen. Oder noch schlimmer, den Standardstromtarif, der dir für 40 Cent die Kilowattstunde einfach immer das Ganze im gleichen Level anbietet, ne, dann hast du ja gar keine Dynamik drin. Das ist ja das, was die meisten Haushalte gerade auch einfach beziehen. Deswegen wird es definitiv besser. Und wir finden das dynamisch auf jeden Fall schon mal, es lohnt sich. Aber genau wie du sagst, das am Ende wird optimiert von genau dem Gerät, von dem Energiemanager, dass du dich darum eben nicht kümmern musst. Und dann gibt es ja verschiedene Quellen in Zukunft auch. Und die werden ja immer mehr. Also nächstes Jahr wird das Jahr der Haushaltsgeräte. Das heißt, du kannst ja dann gucken, ob nicht doch jetzt die Wäsche in dem Moment gewaschen werden muss oder der Geschirrspüler angeschmissen wird. Also es wird ja, und so wird es dann auch richtig smart, wenn wir das eben, oder intelligent, wie wir es gerade gesagt haben, weil wir dann wirklich autark funktionieren.
Kann er das auch schon? So Waschmaschinen mit integrieren und so, die, wenn sie programmierbar sind?
Wir sind gerade mit Vollgas oder Gas darf ich ja gar nicht sagen, mit Speed an der Stelle dran, das Ganze so zu integrieren, wie ich gerade gesagt habe. Das nächste Jahr wird in die Richtung große Schritte bringen.
Ah, genau. Okay.
Also bisher hatten wir jetzt vor allem im Fokus auch nochmal das Thema Charging mit zu integrieren. Das war so der nächste Schritt jetzt ins Ökosystem und da geht's jetzt weiter. Aber ja, wir sind bei über 15 Partnern jetzt schon, die kompatibel sind und mit Heartbeat vernetzt sind. Und das geht natürlich immer weiter, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ist das A und O, dass wir hier partneragnostisch sind, weil nicht jeder wird mit uns unser Gerät gekauft haben, sondern kommt vielleicht schon mit einer Anlage von was anderem. Du hast vorhin schon gesagt, man hat vielleicht schon was verbaut bei sich. Und dann wollen wir natürlich auch ermöglichen, dass wir trotzdem modular diese Kunden und Kundinnen dann auch bedienen können und ja, klimaneutral leben lassen können.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Von daher können wir zur Schlussfrage.
Ja.
Ne?
Ja.
Das weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben eine Schulnotenfrage zum Schluss immer. Sehr gut bis ungenügend. Und ich habe ein bisschen Angst vor deiner Note. Aber wenn es um den deutschen Energiemarkt,
ja, Energiemarkt
geht, wie gut sind wir da, wenn es um die
Energiewende geht?
Digitalisierung, Smartisierung, Smartmachung, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
Wenn wir es in Puzzleteilen denken, dann sind wir an einigen Stellen richtig gut. Dann sind wir wirklich schon, weiß nicht, ob wir eine Skala von 1 bis 10 nehmen oder so, dann sind wir wirklich schon an Stellen
Schulnote.
1 bis Dankeschön. 6. Okay, so. Dann sehr gut. Dann sind wir beim Schulnotensystem an vielen Stellen, würde ich sagen, wirklich in Kleinstbetrachtung bei einer 2. Natürlich vor allem unsere Klimahelden von 1,5 Grad. Aber ihr zählt ja vor allem nochmal auch als summa summarum auf das die gesamte Energiewende an. Und da, ich habe es euch vorhin gesagt, wir haben den großen Vorteil, dass wir international unterwegs sind, deswegen von außen lernen dürfen und auch copy-pasten. Das ist ja schön, man muss ja nicht das Rad immer wieder von vorne erfinden. Wir sind da echt weit zurück. Deutschland hat sich da, hat so viel verschlafen in den letzten Jahren an infrastrukturellen Entwicklungen. Da muss noch ordentlich aufgeholt werden. Und dennoch bin ich total positiv gestimmt und wir fokussieren ja auch Hoffnung und Möglichkeit, haben wir jetzt auch im letzten Jahr gesehen. Wenn wir es anpacken, dann können wir wirklich Kapazitäten auch echt ordentlich ausbauen. Und die Investitionen laufen jetzt endlich in die richtige Richtung. Was das Einzige, was ich noch ein bisschen kritisch sehe oder was uns einfach bewusst sein muss, aufgrund unseres Doppelbodens, den wir immer zum Auffangen nochmal stricken, investieren wir gerade in beide Welten. Mhm. Ja, wir halten die fossile Welt aufrecht und investieren in die neue und bauen auch gleichzeitig noch für die neue eine Backend-Struktur. Das ist einfach teuer und das kostet Zeit und das muss uns immer bewusst sein. Wo wir andere Märkte sehen, wie China und Co., die dann einfach sehr radikal auf ein Pferd setzen, die kommen dann natürlich immer schnell voran und ziehen auch sehr schnell an uns vorbei. Das ist immer so ein bisschen das Thema, was man auch gerade wieder beobachtet. Das ist jetzt nicht, ich möchte es gar nicht bewerten, ob falsch oder richtig, aber es muss uns einfach bewusst sein. Und da sehe ich auch schon wieder gerade so ein paar Diskussionen, wo ich sage, wow, ob die uns nicht auch wieder leben werden, let's see.
Ja.
Es bleibt spannend, aber der Antrieb ist der richtige, muss man wirklich gerade sagen. Es arbeiten unglaublich gute Player gerade an den richtigen Stellen. Und damit meine ich nicht nur uns, das ist auch wichtig. Es sind viele Puzzleteile, die ineinander greifen. Und wir sehen gerade wirklich die ersten greifen. Und das stimmt mich total positiv.
Vielen Dank.
Spannend. Ein guter Cliffhanger. Danke, Sophie.
Danke, dass ich da sein durfte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.